Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Nach dem großen Preis von Sanford, der einiges zu bieten hatte am Ende, eventuell haben wir jetzt doch wieder einen Meisterschaftskampf zwischen Lando Norris und Max Verstappen. Denn Lando Norris konnte das Rennen mit ganzen 22 Sekunden oder mehr als 22 Sekunden Vorsprung vor Max Verstappen gewinnen und hat damit Punkte gut gemacht in der Meisterschaft. Über das wollen wir natürlich sprechen, aber bevor wir über all das sprechen wollen, starten wir natürlich wie sonst auch, wie auch vor der Sommerpause nach jedem Grand Prix mit meinem Driver-Rating. Und da starten wir von hinten. Bevor ich allerdings anfange, muss ich erstmal wieder sagen, oh Leute, ich fand das so toll, einfach wieder endlich Formel 1 gucken zu können. Oh, es war so schön. Ich habe es echt vermisst über die Sommerpause und deswegen, ja, war es auf jeden Fall sehr schön, endlich wieder anschauen zu können. So, und nun wollen wir mit meinem Driver-Rating, wie gesagt, starten und mittlerweile wird es so ein bisschen zur Leidensgeschichte. Es geht um Guan Yu Zhou und Valtteri Bottas. Ich habe jetzt beiden Fahrern eine 4 von 10 gegeben, ganz ehrlich. Ja, es war jetzt vielleicht nicht schlechtes Fahren, sie sind jetzt nicht negativ aufgefallen, aber es geht auch einfach gar nichts nach vorne mit dem Sauber. Also die müssten sich da echt unbedingt was einfallen lassen, weil sonst tut mir jetzt auch echt schon Nico Hülkenberg ein bisschen leid für die kommende Saison, weil ich auch nicht unbedingt davon überzeugt bin, dass es in der kommenden Saison den Mega-Step gibt vom Sauber-Team, was dann ja später auch von Audi übernommen wird. Und von daher, ja, ist es auf jeden Fall nicht gut, was die aktuell zeigen. Weiter geht's mit Kevin Magnussen. Kevin Magnussen habe ich so eine 5 bis 6 von 10 gegeben. Prinzipiell jetzt auch nicht irgendwie negativ aufgefallen. Ich glaube auch, dass die Strategie nicht die perfekte war, ähnlich wie bei Nico Hülkenberg. Musste seine Stints immer sehr lange ausdehnen. Und das war dann natürlich immer relativ schwierig mit den Reifen. Trotzdem am Ende deutlich hinter Nico Hülkenberg gelandet, was schwierig ist jetzt zu sagen. Also für mich war auch so ein bisschen ausschlaggebend erstmal das Qualifying, weil er da eben hinter Nico Hülkenberg war, obwohl er prinzipiell mehr Trainingszeit hatte. Allerdings hat Nico Hülkenberg es auch so ein bisschen selber verschuldet. Deswegen finde ich es auch an diesem Wochenende sehr schwierig einzuschätzen beim Haas. Die mussten dann ja auch wiederum Teile wechseln, weshalb Kevin Magnussen von ganz hinten starten musste. Deswegen, es war jetzt auch kein schlimmes Wochenende, aber es war jetzt halt auch nicht positiv. Deshalb, ich glaube eine 6 von 10. Vielleicht kann man noch sogar eine 7 von 10. Es war jetzt ja nicht schlecht, aber war auch kein gutes Wochenende, ne? Dann geht's weiter mit Yuki Tsunoda. 7 von 10 habe ich da. Tatsächlich, weil Qualifying war nicht schlecht, allerdings im Rennen hinter Daniel Ricciardo gelandet und auch relativ deutlich im Vergleich, muss man sagen. Deswegen für mich eine 7 von 10. Dann geht's weiter mit Logan Sargeant. Eventuell sein letztes Formel-1-Rennen nach dem verhängnisvollen Fehler im FP3, wo ihm vor allem der Teamchef James Walls sehr angezettelt hat, was auch irgendwie gerechtfertigt war, weil das war so unnötig einfach. Hat er im Rennen jetzt keinen großen Fehler gemacht, aber hat sich natürlich dadurch das komplette Wochenende verbaut für eine Trainingsrunde. Also für mich an diesem Wochenende eine 2 von 10. Es tut mir leid, aber es war einfach nicht gut. Und ich bin sehr gespannt, ob Logan Sargeant am kommenden Wochenende in Monza im Auto sitzen wird. Ich gehe eher nicht davon aus, aber ich würde es auch noch nicht komplett vom Tisch legen. Oh, Leute, ein Telefon. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause. So, sorry, da bin ich wieder. Kurze Unterbrechung. Wir waren aber, glaube ich, bei Logan Sargeant, der ja, wie gesagt, kein gutes Wochenende hatte und sehr wahrscheinlich dann vielleicht für Monza sogar ersetzt wird. Ein möglicher Kandidat ist eben Mick Schumacher auch, der ja von Alpine an diesem Wochenende eine Absage bekommen hat. Diese Absage, muss man sagen, war auch nicht so ganz nett von Alpine-Seiten. Also man muss ja bedenken, Mick Schumacher ist ja im Programm bei Alpine in der Langstreckenserie, also hat durchaus so eine gewisse Verbindung. Und er hat tatsächlich über diese Absage, beziehungsweise dass Jack Doohan halt im kommenden Jahr bei Alpine fahren wird, hat er erfahren über die sozialen Medien, also über Instagram. Das fand ich auch ein bisschen problematisch. Das war jetzt vielleicht nicht die schicke Weise, wie man mit sowas umgeht. Also man hätte ihn ja irgendwie eben benachrichtigen können. Also es ist schon ein bisschen arm gewesen, muss ich sagen. Vor allem, weil er ja wirklich diesen Shootout-Test hart mit Alpinen gefahren ist. Er fährt da eine Langstreckenserie und sowas alles. Also fand ich jetzt nicht so nett, muss man sagen. Aber gut, da geht halt auch jedes Team anders mit um. Trotzdem, wie gesagt, Mick Schumacher dann vielleicht eine Chance, sich zumindest nochmal zu beweisen für dann den Rest der Saison, um dann vielleicht ein Audi-Cockpit sich dann am Ende noch unter den Nagel reißen zu können. Ich bin gespannt, wir behalten es natürlich im Auge und ja, wie gesagt, vielleicht sehen wir dann Mick Schumacher im Cockpit fürs kommende Wochenende. Mal sehen. So, wir haben gerade schon von Alpine gesprochen. Dann sind wir bei Esteban Ocon. Esteban Ocon für mich an diesem Wochenende eine 5 von 10. Schlicht und weg einfach zu weit weg vom Teamkollegen. Also was Pierre Gasly da abgezogen hat an diesem Wochenende, fand ich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Also wirklich sehr stark. Und deshalb, ja, für mich kein gutes Wochenende bei Esteban Ocon. Weiter geht's mit Alex Albon. Habe ich so eine 7 von 10. Also man kann durchaus über eine 8 von 10 nachdenken. Ich muss sagen, Qualifying sehr stark und ich hätte es Alex Albon auch echt gegönnt, aus den Punkten starten zu können oder aus der Top 10. Allerdings gab es dann ja eine Disqualifikation aufgrund des Unterbodens, der ja zu dick war. Ein paar Millimeter waren es zwar nur, aber ist halt einfach ein Regelverstoß und ich finde es auch okay, dass man dann da hart durchgreift in diesem Moment dann so. Trotzdem tat es mir eben für Alex Albon leid, weil er sich da echt eine gute Position erfahren hat im Rennen. Ja, hat er dann versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben, ist dann noch relativ gut nach vorne gekommen. Also ich glaube schon, dass das Update nicht schlecht war. Allerdings muss sich Williams halt jetzt auch überlegen, was sie machen, weil anscheinend war das Update nicht so komplett legal. Von daher, ja, müssen wir das auf jeden Fall im Auge behalten. Und ich bin gespannt, was Williams jetzt in Monza zeigen kann, weil in den vergangenen Jahren war das schon eine Strecke, die dem Williams eigentlich gelegen hat. Weiter geht's mit Lance Stroll, der in der Qualifikation vor allem in Q1, Q2 super stark unterwegs war. Leider hat er es dann im entscheidenden Moment in Q3 nicht auf den Punkt gebracht und landete, glaube ich, dann sogar hinter Fernando Alonso, der ja dann doch das Maximum rausgeholt hatte. Auch im Rennen, wie gesagt, hinter Fernando Alonso für mich an diesem Wochenende eine 7 von 10. Ähnlich bei Daniel Ricciardo, im Qualifying nicht gut, im Rennen besser, deswegen für mich eine 7 von 10. Nico Hülkenberg, mal wieder der verflixte Platz 11, muss man ja schon fast sagen, hat er in dieser Saison relativ häufig eingefahren. Für mich an diesem Wochenende eine, ja, 7 von 10. Qualifying war nicht schlecht, dafür, dass er wenig Trainingszeit hatte. Allerdings muss man halt auch wieder sagen, er hat sich das auch so ein bisschen selber eingebrockt, weil er sowohl im ersten als auch im zweiten Training, glaube ich, immer mal so ein bisschen was, so ein Kinken drin hatte. Und von daher, ja, kein sauberes Wochenende von Nico Hülkenberg, aber eben auch kein schlechtes. Ich glaube, es war jetzt auch nicht so das perfekte oder die perfekte Strecke für den Haas. Von daher warten wir da auf jeden Fall nochmal ab. So, und dann kommen wir in die Top 10 zu Fernando Alonso. Teamkollegen geschlagen. Solides Rennen gefahren, würde ich sagen. Es war vielleicht ein bisschen mehr drin, wenn man von der Startposition mal schaut oder wo er gestartet ist. Deswegen für mich eine 8 von 10 tatsächlich an diesem Wochenende. Dann kommen wir zu einem der Überraschungen an diesem oder am vergangenen Wochenende. Und das ist für mich auf jeden Fall einmal Pierre Gasly, P9 mit dem Alpine. Sehr stark. Eine 9 von 10 für mich. Also ja, quasi das Maximum rausgeholt. Deshalb auf jeden Fall ein sehr starkes Wochenende von Pierre Gasly. Weiter geht's mit den beiden Mercedes-Piloten. So ein bisschen die Enttäuschung des Wochenendes, muss man fast sagen, nachdem man die letzten Rennen sehr erfolgreich war als Mercedes-Team. Nur Platz 7 und 8 für mich. Deshalb beide Fahrer tatsächlich nur eine 7 von 10. Russell war zwar schneller im Rennen, beziehungsweise ist am Ende vor Lewis Hamilton sowohl im Rennen als auch in der Qualifikation gewesen. In der Quali ja sehr deutlich. Aber dafür ging im Rennen, finde ich, zu wenig. Also da hat er zu wenig draus Profit geschlagen, keine Ahnung. Deshalb, sorry, für mich ja beide nicht gut. Wir sprechen aber auch gleich nochmal ein bisschen genauer über Mercedes. Dann kommen wir zu Sergio Perez. Für mich an diesem Wochenende so eine 7 bis 8 von 10. Es war auf jeden Fall eines der besseren Wochenenden für Sergio Perez und ich glaube auch ein guter Auftakt für ihn persönlich nach der Sommerpause. Keinen großartigen Fehler gemacht, gute Punkte dann doch noch eingeholt und der Red Bull war an diesem Wochenende definitiv nicht das schnellste Auto, von daher auf jeden Fall ein solides Wochenende für Sergio Perez. Carlos Sainz, da schwingt so ein bisschen die Qualifikation mit, die nicht gut war. Im Rennen dafür mit P5, muss ich sagen, eine gute Aufholjagd hingelegt, für mich auch so eine 7 bis 8 von 10. Oscar Piastri, der hatte ein bisschen zu kämpfen an diesem Wochenende, auch wenn das natürlich am Ende schon ein bisschen Meckern auf hohem Niveau ist, weil P4 immer noch stark ist. Aber trotzdem hat es sehr viel auf den Teamkollegen gefehlt, also auf Lando Norris. Deswegen für mich an diesem Wochenende nur eine 7 von 10. Dann kommen wir zum zweiten Überraschungsmann an diesem Wochenende oder am letzten Wochenende. Das war für mich Charles Leclerc. Also Qualifikationen liefern nicht gut. Da sah es teilweise mal so aus, als würde er in Q1 rausfliegen. Hat es dann am Ende noch zumindest auf die Kette bekommen, anders als der Teamkollege ins Q3 einzuziehen. Und das Rennen, das war ja mal so stark, müssen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal über die Strategie sprechen. Für mich eine 9 von 10 von Charles Leclerc. Das Einzige, was er so ein bisschen mitwiegt, ist die Qualifikation. Die war halt wirklich nicht gut. Aber trotzdem sehr starkes Wochenende. Also man hätte auch durchaus, übrigens auch bei Pierre Gasly, über eine 10 von 10 nachdenken können. Das wäre jetzt nicht unverdient gewesen. Deswegen so ein Mittelding. Dann kommen wir zu Max Verstappen. Für mich an diesem Wochenende eine 8 von 10. Ich finde es so ein bisschen bemerkbar bei Verstappen. Er zeigt mittlerweile so ein bisschen seine Nerven. Also ich erinnere da an FP3. Es waren noch so 1-2 Minuten zu fahren, als alle nochmal raus wollten nach dem Unfall von Logan Sargeant. Und alle haben sich so eingereiht und Max Verstappen war wieder mal der Einzige, der überholt hat in der Boxengasse, beziehungsweise bei der Ausfahrt der Boxengasse. Aber er hat es halt diesmal so gemacht, dass er teilweise die Linien überfahren hat beim Ausfahren, was man eigentlich nicht darf. Und ich muss sagen, er ist da echt gut bei weggekommen, weil eigentlich fände ich das mindestens eine 3-Plätze-Strafe für die Qualifikation gewesen. Weil schaut man aufs Rennen, nehmen die Rennkommissare das sehr streng. Also wirklich, manche Fahrer rutschen da ja so manchmal raus, wenn die in die Boxengasse fahren und überfahren dann die weiße Linie und die kriegen direkt eine 5-Sekunden-Strafe. Egal, ob da irgendjemand war oder nicht, es ist wirklich komplett egal. Man hat die einen Millimeter nicht berührt, du kriegst eine 5-Sekunden-Strafe. Und Max Verstappen hat definitiv Leute dabei auch noch in eine gefährliche Situation beziehungsweise in eine Drängelsituation gebracht und hat dafür nicht mal eine Strafe. Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob er vorgeladen wurde. Ich glaube, er hat nur die schwarz-weiße Flagge bekommen. Und deshalb fand ich, war das ein bisschen wenig. Und da hat er echt Glück gehabt, dass er dann nicht noch von weiter hinten starten musste. Deshalb, wie gesagt, für mich eine 8 von 10. Es hat ein bisschen diese Abgeklärtheit-Gefühl gefehlt. Auch wenn er am Ende dann doch das Maximum rausgeholt hat. Und das hat er nicht schlecht gemacht. Aber er hat am Ende auch sehr viel verloren auf den Ferrari, was mich sehr gewundert hat. Und deshalb, ja, für mich eine 8 von 10 für Max Verstappen an diesem Wochenende. Und dann kommen wir zum strahlenden Gewinner, Lando Norris. Der hat es dann endlich auch geschafft, diesen zweiten Sieg einzufahren, nachdem es dann da doch einige Schwierigkeiten gab in den letzten Rennen vor der Sommerpause. Für mich an diesem Wochenende eine 10 von 10. Ja, der Start schwingt so ein bisschen mit. Allerdings können wir fast froh sein, dass er den Start, sagen wir mal, vermasselt haben, weil dadurch hatten wir wenigstens ein spannendes Rennen. Oder noch ein ansatzweise spannendes Rennen, weil er ja nochmal Max Verstappen überholen musste. Aber wie er das getan hat, also wirklich, Oscar Piastri hat sich ja sehr schwer getan, beispielsweise gegen Charles Leclerc und auch die anderen Fahrer. Also Lando Norris ist an Max Verstappen quasi vorbeigeflogen. Also da war ich auch sehr überrascht. Auch im Qualifying, die Runde war sehr gut auf jeden Fall. Und deswegen für mich an diesem Wochenende eine 10 von 10. Auch wenn, wie gesagt, der Start immer noch nicht perfekt war. Aber darüber wollen wir auch jetzt tatsächlich nochmal sprechen, denn wir wollen jetzt natürlich über den Sieg von Lando Norris reden. Wie gesagt, der zweite Karriereerfolg für den Briten und was vor allem halt einfach stark war, fand ich das gesamte Wochenende über. Er hat sich das auch so ein bisschen aufgebaut. Also Qualifikation mit diesen 3,5 Zehnteln, die er vor dem Rest war, war schon stark. Und dann das Rennen mit über 22 Sekunden Vorsprung. Crazy, muss ich sagen. Und was dann, glaube ich, nochmal so die Kirsche auf die Sahne gesetzt hat, sagt man das so? Ich glaube schon. Ja, war tatsächlich, dass er mit seinen alten, harten Reifen, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, über 40 Runden drauf, dann noch die schnellste Runde gefahren ist. Das war wirklich krass. Und ich weiß es nicht, ob es die Strecke war, die Lando Norris so gelegen hat mit der Kombination mit dem Auto, weil Oscar Piastri hatte durchaus mehr Probleme. Ich weiß es nicht, oder ob es jetzt wirklich so ein bisschen diese Form ist, dass er so befreit jetzt auffahren kann. Ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt auf Monza. Ich glaube nicht, dass der McLaren so überlegen sein wird, beziehungsweise der McLaren mit Lando Norris so überlegen sein wird wie in Sanford. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er mindestens mal die Podiumschance hat. Und deshalb glaube ich, dass eventuell dieser Weltmeisterschaftskampf dann doch noch so ein bisschen offener wird mittlerweile. Und das wäre doch eigentlich echt toll, muss man sagen. Genau, auf jeden Fall sehr schön. Hat ja irgendwie mit Orange dann auch doch ganz gut gepasst. Nein, aber die niederländischen Fans, die haben sich auch echt gefreut und sind auch aufgestanden. Und das fand ich auch sehr schön. Also die Atmosphäre war trotz der mangelnden Pace bei Red Bull und Max Verstappen echt gut, muss man sagen. Und genau, ein Punkt, was immer noch so ein bisschen Problem ist bei Lando Norris, ist der Start. Aber wenn man genauer hingeguckt hat, war das nicht nur bei Lando Norris ein Problem, sondern eben auch bei Oscar Piastri. Und mittlerweile, glaube ich, hat McLaren auch so ein bisschen das Thema, dass das Auto jetzt nicht das perfekteste Auto zum Starten ist, tatsächlich. Also es könnte, wie gesagt, wirklich am Auto liegen. Mal abwarten, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Aber wenn wir uns ans letzte Jahr erinnern, als Max Verstappen so dominant war, da hatte er auch ein Problem mit dem Auto. Und das war nämlich der Start. Da kann ich mich noch erinnern an. Boah, was hatten wir da denn? Wir hatten, glaube ich, Silverstone beispielsweise, als Lando Norris mal an Oscar Piastri vorbeigegangen ist. Ich glaube, Ungarn konnte Max Verstappen auch nicht in Führung gehen. Da ist, glaube ich, Oscar Piastri vorbeigegangen. Es war übrigens in Silverstone Lando Norris, aber egal. Und von daher, ja, glaube ich, dass eventuell McLaren das noch so als kleines Problem momentan hat. Aber gut, wenn sie ihn halt auf der Strecke überholen können, geht's halt auch, ne? Von daher auf jeden Fall mal abwarten. Aber wie gesagt, ein sehr gutes und sehr starkes Wochenende von Lando Norris. Und ich habe mich auch echt gefreut, dass er es jetzt dann doch mal so alles auf die Reihe gekriegt hat. Das Team dann doch mit der Strategie bei Oscar Piastri ein bisschen fraglich vielleicht, aber bei Lando Norris hat das eigentlich echt gut funktioniert. Genau, ist sich konstant seinen Vorsprung rausgefahren. Und es hatte sehr stark Züge von Max Verstappen im letzten Jahr, diese Art der Dominanz hier ausgestrahlt hat, fand ich persönlich, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Aber gut, das heißt halt auch nichts, das muss man dann auch über mehrere Rennen beweisen können. Deswegen wollen wir erstmal abwarten, aber trotzdem ein starkes Rennen natürlich von Lando Norris. Dann wollen wir nochmal kurz auf die Tops und Flops aus Sanford schauen. Neben McLaren gab es natürlich einen Top vor allem und das war definitiv Ferrari. Ferrari hat mich mit ihrer Pace echt überrascht, muss ich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, damit haben sie auch selber nicht gerechnet. Und was mich vor allem auch sehr gefreut hat, mal, das, was bei Ferrari geklappt hat, und zwar die Strategie. Die Strategie, die Ferrari gewählt hat, bei Sainz weiß ich nicht, ob es die perfekte war, aber bei Charles Leclerc, die Strategie mit dem Undercut, die war echt stark. Damit hatte sowohl Russell als auch Piastri überholt. Und deshalb, ja, echt Hut ab für Ferrari. Die haben es wirklich echt mal gut hinbekommen, muss ich sagen. Und da muss man sie, finde ich, jetzt auch mal loben, weil die ja in der Vergangenheit doch immer so den einen oder anderen Kinken drin hatten. Und dementsprechend, war das auf jeden Fall sehr stark von Ferrari. Nicht so gut lief es bei Red Bull und Mercedes. Die beiden, ja, Weltmeisterteams, die hatten echt an diesem Wochenende zu kämpfen. Red Bull hat es an der Pace einfach gemangelt, muss man sagen. Jos Verstappen hat sich sehr kritisch geäußert zum Thema, ja, dass eine Rückentwicklung stattfindet als eine Entwicklung und sowas alles. Also da brodelt es dann irgendwie doch auch immer noch. Und von daher, man ist bei Red Bull nicht zufrieden und ich weiß nicht, wie lange sich Max Verstappen das noch mit anguckt und ich weiß auch nicht, ob sie in der Lage sein werden, das zurückzukommen. Weil ja, aktuell sehe ich das schwierig, weil wenn man schaut, wäre das Rennen vielleicht noch 5 Runden mehr gegangen, dann wäre Charles Leclerc höchstwahrscheinlich noch an Max Verstappen vorbeigegangen und dann vielleicht auch Oscar Piastri. Klar, wir wissen es nicht, aber am Ende waren es, glaube ich, nur noch 2,5 Sekunden zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen. Von daher schwierig, ebenso wie bei Mercedes. Also die hatten sich, glaube ich, das Wochenende auch anders vorgestellt. Ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen, also Mercedes habe ich deutlich stärker eingeschätzt, vor allem auch bezüglich des Wetters, den etwas kühleren Bedingungen, welche dem Mercedes eigentlich auch immer prinzipiell ganz gut liegen. Ich glaube, das Problem bei Mercedes war, also man hat ja eine Zwei-Stop-Strategie gewählt, was für Sandford eigentlich nicht die perfekte Strategie war, weil Verkehr und so war nicht so gut. Und vor allem Thema waren die Setups. Also man ist ja wohl mit unterschiedlichen Setups gefahren. Also Lewis Hamilton hatte sein Setup ja nochmal von Freitag auf Samstag geändert. Das hatte sich erst nicht so wirklich gelohnt. Quali war gar nicht gut. Bei Russell war die Quali eigentlich noch ganz in Ordnung. Und im Rennen hatte sich das dann so ein bisschen gedreht, dieses Blatt. Da war Russell gar nicht gut und Hamilton konnte wenigstens so ein bisschen aufschließen dann. Also da lief es einfach auch nicht so hundertprozentig. Mal abwarten. Ich glaube, Monza könnte auch schwieriger werden für die Mercedes. Also mal schauen, wie sich das so entwickelt, weil die ja auch noch im Kampf um Konstrukteurswertung heiß mit dabei sind. Ja. Genau, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann melde ich mich gleich zurück und wir wollen nochmal über das bevorstehende Rennen sprechen, über Monza, viel Tradition und natürlich über ja, die Favoriten sind. Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr immer noch mit am Start seid. Wir wollen, wie gerade schon angesprochen, jetzt natürlich noch ein bisschen über, ja, über das bevorstehende Rennen sprechen, über das Rennen in Monza. Ich freue mich sehr auf jeden Fall. Eine Top-Strecke, Temple of Speed und leider auch schon das letzte Rennen in Europa. Boah, das ist crazy. Das ist sad, muss man sagen, aber ja, kann man auch nichts machen, ne? Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Wir haben neben der Formel 1 auch wieder die Formel 2 und Formel 3 am Start. Es ist das Finale der Formel 3 tatsächlich, das letzte Rennen schon. Und dementsprechend da auf jeden Fall auch noch ordentlich Spannung drinne. Die Weltmeisterschaft ist dort nämlich auch noch nicht entschieden. Paar Daten zur Strecke. Seit 1950 im Rennkalender. Circa 5,8 Kilometer lang. 11 Kurven, also nicht so viele, muss man sagen, aber ist natürlich auch eine sehr schnelle Strecke. Ich habe auch schon mal so ein bisschen aufs Wetterradar geschaut. Wie gesagt, alles unter Vorbehalt wie immer. Es soll sonnig werden und es soll sehr heiß werden und es würde auch zu Italien passen. Also ich habe gesehen, teilweise Samstag, Sonntag irgendwie 32 bis 34 Grad und das könnte für die Teams ein Riesenproblem werden. Und dementsprechend, also es könnte dann doch nochmal vielleicht auch was durcheinander würfeln, aber könnte dann auch nochmal die Abstände vielleicht auch größer wirken lassen. Ich weiß es nicht, aber die Wärme könnte für die Teams sehr schwierig werden. Bedeutet, viel Kühlung muss auf, darunter wird die Aerodynamik leiden. Und dementsprechend wird es, glaube ich, ein schwieriges Rennen, ein heißes Rennen auch für die Fahrer werden und für die Teams. Also ein anstrengendes Wochenende, was bevorsteht, aber ja, kann man nichts machen, ne? Frage ist natürlich so ein bisschen, wer hat welche Chancen? Ich glaube, Ferrari wird bei ihrem Heimspiel gute Chancen haben, weil es schon eine Strecke sein wird, glaube ich, die dem Ferrari liegen könnte, auch mit dem Highspeed. McLaren ist jetzt nicht das Highspeed-Team schlechthin, trotzdem würde ich sie besser einschätzen als beispielsweise letztes Jahr. Letztes Jahr war Monza eine Problemstrecke, sagen wir mal so, bei McLaren. Das glaube ich, wird jetzt nicht so schlimm sein. Trotzdem glaube ich, es wird jetzt auch nicht so diese Dominanz, wie gerade schon mal erwähnt, in Sandford. Mercedes, glaube ich, könnte ein bisschen schwieriger werden, weil die nicht so den Topspeed haben im Auto. Red Bull finde ich schwierig. Man kann nicht sagen, dass diese heißen Bedingungen dem Red Bull schlecht sind. Also sie werden diesen heißen Bedingungen werden dem Red Bull schon so ein bisschen entgegenkommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie so vorne mit dabei sein können wie die anderen Teams. Ja, dementsprechend, oh, ich finde es auch sehr schwierig, jetzt zu meinen Tipps fürs Wochenende zu kommen, weil, oh, es ist so eng momentan, auch wenn Norris natürlich jetzt mit 22 Sekunden Vorsprung gewonnen hat, ist es trotzdem eng in der Formel 1. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich glaube, es wäre toll, wenn ein Ferrari natürlich beim Heimspiel gewinnen würde. Und deswegen setze ich einfach mal auf einen Ferrari-Sieg, auf Charles Leclerc. Ich weiß es nicht, ob es passieren wird, aber ich könnte es mir irgendwie so vorstellen. Mal abwarten. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass die Pole an den Ferrari-Mann geht. Das gehe ich gar nicht unbedingt von aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass im Rennen vielleicht dann doch was geht. Mit dem Heimboost ist es vielleicht was möglich. Podium tue ich mich ein bisschen schwierig. Also ich würde mal sagen, so vier kommen in Frage, die sich so unter Platz 2 und 3 aufteilen. Lando Norris auf jeden Fall. Max Verstappen natürlich irgendwie auch. Wenn man Norris nennt, muss man auch Piastri nennen im gleichen Zug. Und eben auch Carlos Sainz. Deshalb, ich habe mich jetzt erstmal entschieden für Lando Norris und für Max Verstappen. Also auf Platz 2 Norris und auf 3 Verstappen. Aber wie gesagt, Piastri und Sainz sind, glaube ich, auch durchaus sehr wahrscheinliche oder mögliche Kandidaten, die auch aufs Podium fallen können. Mercedes sehe ich ein bisschen schwieriger. Perez finde ich auch momentan noch schwierig einzuschätzen. Deswegen habe ich die jetzt erstmal rausgelassen. Aber ja, ich glaube, es könnte durchaus sehr interessant werden. Und ich freue mich aufs kommende Wochenende. Ich freue mich auf das Rennen in Monza. Leider, wie gesagt, das letzte Europarennen, was schon schade ist, muss ich sagen, weil ich es einfach liebe so. Aber gut, ich freue mich und ich hoffe auf ein spannendes und ein schönes Rennen. Und vielleicht ist dieses Rennen, kann uns dann nochmal ein Stück weiterbringen, um Sachen Spannung oder in Sachen Spannung um die Meisterschaft. Genau. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder nach dem großen Preis von Monza. Und dann lassen wir da nochmal alles Revue passieren. Wir sind gespannt, wie es ums Williams Cockpit aussieht. Ob eventuell Mick Schumacher vielleicht im Auto sitzt. Mal sehen. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.